Talk auf der roten Couch, der Initiative Frosch Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de.
Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk auf der roten Couch hier in Mainz im Foyer von Werner und Merz. Wie schön, dass Sie dabei sind. Diese jungen Leute, meine Damen und Herren, eben waren sie noch auf den Friday for Future Demonstrationen, wollten die Welt retten. Dann kam im Juni 2024 die Europawahl. Es verschob sich etwas. Die unter 25-Jährigen, die einst, nicht alle, aber doch viele, ihre Kreuze bei den Grünen machten, entschieden sich nun vor allem für AfD, Union, Kleinparteien. Schon im April hatte Klaus Hurlmann, Professor für öffentliche Gesundheit und Bildung an der Hertie School in Berlin, mit Kolleginnen und Kollegen in der Studie Jugend in Deutschland einen deutlichen Rechtsruck, so nannte er das, bei den Jüngeren festgestellt. Ihnen bereiteten die Inflation, teurer Wohnraum, mögliche Altersarmut sorgen. Zudem fürchteten sie eine gesellschaftliche Spaltung. Sie fühlten sich gestresst, erschöpft, hilflos. 11% der gut 2000 Befragten zwischen 14 und 29 Jahren fanden sich in psychischer Behandlung. Fazit von Hurlmann und seinen Kolleginnen und Kollegen: Das Vertrauen, die persönlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen beeinflussen zu können, es schwindet. Und dann denkt man, ey, stopp, Leute, ihr werdet gebraucht. Aller Orten, denn gesucht sind Menschen, die sich nicht beirren lassen, nüchtern und mit viel Sachverstand daran mitarbeiten, dass die Welt runterkommt von den Treibhausgasemissionen, die Ozeane nicht mit Plastik vermüllt werden, die Erde nicht überall aufgerissen wird und Ressourcen ohne Ende rausgeholt werden. Dafür müssen sich ja Menschen spätestens heute auf den Weg machen, Lösungen suchen, objektiv an Fakten bleiben, ja, diese Fakten auch studieren. Darum unser Thema jetzt. Jobs mit Zukunft. Was lehren Universitäten, damit die Kreislaufwirtschaft funktioniert? Und wir reden mit, ich freue mich sehr, Reinhard Schneider, geschäftsführender Gesellschafter der Werner und Merz GmbH. Aus Werner und Merz, einem einst kränkelnden Familienunternehmen, habe er in den vergangenen 24 Jahren einen vielfach ausgezeichneten ökologischen Musterbetrieb geformt. So schrieb das gerade erst die Wirtschaftszeitschrift Brand 1. Sein 1200 Mitarbeiterunternehmen gelte heute als nachhaltiger Leuchtturm im Meer der Konsumgütermarken, mit dem Politiker sich gerne zeigten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war mittlerweile schon dreimal zu Besuch. Wie sich so ein Leuchtturm schaffen lässt, was für Mitarbeitende es dazu braucht, wie man auch dranbleibt, das fragen wir ihn. Reinhard Schneider, wie schön Sie zu sehen. Und bei Reinhard Schneider und uns zu Gast ist heute ganz toll Kerstin Kuchter, Professorin für Abfallwirtschaft an der Technischen Universität Hamburg. Sie leitet dort das Institut Circular Resources Engineering and Management, ihr Forschungsschwerpunkt die Kreislaufwirtschaft. Darum beobachten sie auch sehr genau, was Reinhard Schneider so macht. Dem NDR sagten sie vor kurzem erst, würden alle wie er aus alten Verpackungen neue machen, ließen sich 80% Neuplastik vermeiden. Nur machten das leider noch nicht alle. Wie das ändern? Welche Fähigkeiten braucht es, um nachhaltig zu wirtschaften? Sie denken dafür neue Studiengänge vor, waren auch schon Vizepräsidentin für Lehre ihrer Universität. Was wollen, sollen und müssen Studierende auf ihrem Weg mitbekommen? Hören wir, wie schön, dass Sie da sind, Kerstin Kuchter. Mein Name ist Hanna Gersmann, ich beschäftige mich als Journalistin mit Umwelt- und Wirtschaftspolitik und bin gespannt. Reinhard Schneider, selbst die gerne sehr kritische Taz bestätigte Ihnen eine Beständigkeit des Engagements, weil Sie die Rezepturen Ihrer Reinigungsmittel ökologischer machen, Sie mit Photovoltaik auf dem Firmendach eigenen Strom produzieren, ein neues Gebäude aus klimafreundlichem Recyclingbeton gebaut haben und natürlich, weil Sie eben seit diesen guten 24 Jahren die Frage umtreibt, wie Verpackungen umweltfreundlicher werden. Aber das zeichnete sich, zumindest nehme ich das nicht an, bei Ihrem Studium noch nicht wirklich ab. Sie haben in der Schweiz an der Universität St. Gallen ganz klassisch Betriebswirtschaftslehre studiert, Schwerpunkt Absatz und Handel. Dann waren Sie Produktmanager bei Nestlé, vieles andere auch. Woher kam da Ihre Motivation, dann Ihr Unternehmen grün umzubauen? Was hat Sie da getrieben?
Ich denke, dass es ja Gott sei Dank nicht so ist, dass der Bildungsweg zwingend die eigene Haltung schon vordefinieren muss, zumal ich auch sagen muss, dass unter den BWL-Unis selbst St. Gallen oder gerade auch St. Gallen einen gewissen gedanklichen Zugang zum Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft durchaus auch schon hatte. Man hat das vielleicht auch ein bisschen anders interpretiert, ist noch nicht so in die Details gegangen, aber das Wirtschaften letztlich auch mit dem Erhalt der Ressourcen, auch der natürlichen Ressourcen und auch Wirtschaftsressourcen zu tun hat, das sollte ja eigentlich Teil der BWL sein. Und das ist auch dort im Ansatz schon verstanden worden. Wie man es dann ausgestaltet, ist wieder eine ganz andere Frage. Und ich muss auch gestehen, ich hatte auch das innere Bedürfnis mal zu schauen, wie gehen andere denn mit solchen Fragestellen um? Wie wird dort gearbeitet, wo man meint, dass die höchste Professionalität zu Hause ist, was man damals und ich auch vielleicht irrtümlicherweise bei den Großkonzernen verortet hatte und war ja auch bei einem Großkonzern und habe doch sehr stark mitbekommen können, wie andersartig man dort mit Zielsetzungen umgeht und welche Diskrepanz es leider auch gibt zwischen den Zielen, die man nach außen kommuniziert und diejenigen, die man nach innen wirklich berücksichtigt, um voranzukommen in der Karriere. Und dann entstehen schon, wie heißt das so schön, kognitive Dissonanzen, wenn man sich überlegt, wie kann denn das gut gehen auf die Dauer? Und wenn man dann auch noch sieht, dass Vertrauen erodiert gegenüber Marken, zu Recht, weil Marketing eigentlich eher als Manipulation, als übergriffige Blenderei dann auch von vielen empfunden wird, die spüren, dass diese Diskrepanz zwischen den vorgegebenen und tatsächlichen Zielen irgendwo da ist und zu viel versprochen wird, geht es nicht auch anders und kann dieser andere Weg vielleicht auch motivierend sein für einen selber und die Mitarbeiter? Und das hat mich dann doch sehr umgetrieben und nachdem wir auch im eigenen Unternehmen einen ersten Ansatz schon gesetzt hatten, mit der Marke Grünfrosch, die ja 86 schon ins Leben gerufen wurde.
Wow,
da war ich Gott sei Dank erst 18, also noch älter bin ich Gott sei Dank nicht. Aber da hatte ich natürlich noch andere Interessen, aber dass man aus diesem einzelnen Aspekt auch eine ganze Haltung für einen ganzen Betrieb und eine ganze Ausrichtung machen kann, die auch über die Grenzen der Marke und des Unternehmens über Open Innovation versucht zu wirken, fand ich eine spannende Sache.
Sie haben mal in einem Zeit-Podcast gesagt, eine andere Art des Umgangs mit Ressourcen macht das Leben und Arbeiten super spannend. Was ist daran so spannend? Sie haben vom Live-Krimi gesprochen.
Also die Wertschöpfung nach der klassischen BWL für Putz- und Reinigungsmittel ist auch nicht trivial, wenn man da hohe Qualitäten erreichen möchte. Aber es kommt natürlich durchaus an Komplexität und Anspruch einiges dazu, wenn man das halt in Übereinstimmung mit Ressourcenschonung bringen will. In einem Gebiet dann, das Gott sei Dank auch immer wieder neue technische Möglichkeiten schafft, weil gerade dieses Lernen bionischer, ökologischer Prinzipien, Abschauen aus der Natur, ist eine der viel größeren Wissensquellen in unserer Branche mittlerweile nach meiner persönlichen Meinung als die klassische Petrochemie, in der für Putz- und Reinigungsmittel ja vieles schon erfunden ist. Das heißt, es geht immer darum, noch weißer und das Weißeste jemals und unser Bestes und so weiter. Aber ich sag mal, die ganzen Tensidfamilien, wenn die mal erfunden wurden und die ganzen Enzymfamilien, als die mal da waren, sind jetzt die Fortschritte nicht mehr so groß, wie sie jetzt sind, wenn es darum geht, ähnliches Leistungspotenzial, sogar manchmal höhere Leistung, nachzustellen mit ganz anderen Rohstoffen, die eben nicht petrobasiert sind, sondern aus der Natur kommen und möglichst dann auch noch biodivers. Das ist richtig spannend und das so zu erläutern, dass wirklich auch systematisch Vertrauen sich entwickeln kann und das dann auch noch bei den Verpackungen zu machen, bei denen ich mir auch nicht habe träumen lassen, in welches Wespennest man dort sticht, das macht das Leben durchaus spannend.
Kerstin Kuchter, Sie stellen sich auf Ihrem Instagram-Account mit dem Satz vor, Abfälle sind Ressourcen am falschen Ort. Das würde Reinhard Schneider wahrscheinlich genauso sein. Mehr steht da dann gar nicht. Das ist wirklich Ihr Ding, ja, diese Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Dafür brennen Sie offensichtlich. Sie sagen, es sei der Weltrettungsgedanke gewesen, der Sie dazu gebracht habe, so Anfang der 90er Jahre. Wie haben Sie sich denn da die Welt vorgestellt und wie weit sind Sie da jetzt gekommen? Sollte alles stiller, leiser, schöner werden?
Es sollte tatsächlich damals schon zukunftsfähig sein. Und wir liefen ja Ende des letzten Jahrhunderts auf so einen raus. Wir konnten alles verbrauchen, wir konnten alles machen, wir konnten uns alles vorstellen. Aber wir haben aufgehört, darauf zu achten, was wahrscheinlich sogar uns gut tut, aber was auch der Umgebung gut tut. Und wir hatten all diese Katastrophen. Wir hatten ja den sauren Regen, wir hatten diese ersten Überschwemmungen mit Abfällen, abrutschende Deponien, also jede Menge Erfahrungen, die ich dann als junge Frau aufnahm und dachte, das kann nicht sein. Und ich dachte, wir müssen das politisch und gesellschaftlich hinkriegen. Aber nachdem ich aus der Schule kam, war mir sicher, mein Ding ist eigentlich erstmal nicht Politik und auch Soziologie, Gesellschaftsprägung ist nicht meins. Meins ist Technik. Und ich war überzeugt davon, dass Technik einen Beitrag leisten muss, um die Welt so lange zu erhalten, bis die Politik es dann endlich hinkriegt. Mhm. Und so alles richtig macht, dass wir weiter gut leben können. Denn wir liefen ja schon auf so eine Welt raus, dass mir ging es gut, in meiner Umgebung ging es ganz vielen Menschen gut. In Europa war es ja schon so ein Wohlstandsniveau, was ziemlich gut war. Und es war so ein bisschen, es kann ja gar nicht besser werden, nicht mehr viel, aber es darf vor allen Dingen nicht schlechter werden.
Und was haben Sie bisher erreicht?
Ja, das ist schön, weil Schülerinnen und Schüler fragen mich das auch immer. Wenn ich dann so sage, ich setze mich dafür ein, für Klimaschutz, für Materialien, Rundführung. Was haben Sie denn im letzten Jahr an CO2 eingespart durch Ihre Forschung? Wir haben jetzt inzwischen angefangen, das tatsächlich mal hochzurechnen. Und das sind durch all diese Enabling, also dieses Ermöglichen, was wir ja technisch bereitstellen aus der Forschung. Wir zeigen auf, dass etwas geht. Und durch dieses, was wir aufzeigen, können wir dann hochrechnen, was wäre, wenn es umsetzbar wäre. Also wir können ganz einfach sagen, was Herr Schneider jetzt schon umgesetzt hat an Einsparung durch die Verpackungsgestaltung und das Management damit. Wir können selber relativ wenig erreichen, außer in den Unternehmen, die wir auch gründen. Aber in der Forschung enablen wir. Und dann brauchen wir Unternehmer, die das auch annehmen. Mhm. Und wir sind jetzt ja an so einem Punkt, wo wir sagen, wir können so viel. Und technisch haben wir so viel nachgewiesen. Jetzt brauchen wir Leute, die es wollen. Und deshalb bin ich so froh, dass ich heute hier bin, weil ich hier das Gefühl habe, dass es gewollt wird.
Aber was ist da passiert, dass es nicht mehr Nachahmer gibt von Reinhard Schneider?
Ja, das ist ein Punkt, weshalb ich auch besonders gerne hier bin, weil ich einfach versuche, diesen Punkt rauszukriegen, damit wir ihn auch in der Lehre integrieren können. Wie kriegen wir diese Haltung in die jungen Leute rein? Dass man es wirklich will, dass man raus aus diesem Selbstoptimierungsding kommt und sagt, wir gemeinsam müssen es machen und wir müssen unsere Beiträge dazu leisten und wirklich mal auch was wagen.
Aber wie sehen Sie im Moment Ihre Studierenden? Es gibt diesen Psychologen Stefan Grünwald vom Rheingold-Institut in Köln, der macht immer Tiefeninterviews und der hat zum Beispiel nach der Europawahl dann erklärt, die ökologischen Themen sind den jungen Menschen immer noch wichtig. Aber wenn man keine Geschichte vom Aufbruch mehr erzählen kann, sondern das Gefühl hat, wir können schon froh sein, wenn wir die Verhältnisse aus Kindheitstagen noch etwas aufrechterhalten können, sinkt die Bereitschaft, sich zu engagieren. Was ist da zurzeit los? Also schaffen Sie das, wie Sie es gerade gesagt haben, die Haltung bei den Studierenden auch mit zu prägen vielleicht? Und überhaupt, haben Sie Studierende in diesen Bereichen, wo es um die Weltenrettung geht?
Ich bin also absolut bei dem Kollegen, weil das ist tatsächlich so eine Idee, die Ökologie ist den jungen Leuten wichtig. Gerade denen natürlich, die an eine technische Universität kommen. Da ist so diese Idee, wir machen da noch was draus. Es ist relativ wenig jetzt wirklich Technik-Nerds, sondern Technik mit Purpose. Und das ist genau der Punkt, den wir versuchen, da rauszunehmen. Und der Claim unserer Universität ist jetzt Engineering to Face Climate Change. Mhm. Also genau das dann auch rüberzubringen. Und wir haben in den letzten 2 Jahren endlich mal wieder 10% mehr Studierende bekommen. Also es zieht auch noch draußen. Und wenn wir das dann auch mit Green Technologies und mit tatsächlich einem Verantwortungsvermittlung, also eine Haltung auch für uns bringen und sagen, wir wollen, dass ihr, wenn ihr hier rauskommt, alle wisst, wie es draußen aussieht, dass ihr bewerten könnt, was wir technisch machen und nicht nur begeistert sind. Ich meine, ich bin auch Ingenieurin, ich begeister mich auch für neue Materialien und für neue Techniken. Aber da auch gleich mit zu denken, okay, was bedeutet das in 5 Jahren? Was bedeutet das für meine Kinder?
Welche Studiengänge entwickeln Sie dafür und welche Studiengänge können Sie jetzt auch einfach mal wegfallen lassen?
Ja, wir haben, das ist natürlich technische Universitäten, Land auf, Land ab, leiden an Skandalen, die draußen laufen. Also der Dieselskandal hat den Maschinenbau bundesweit gedämpft. Also es sind 30% Rückgang in Studierendenzahlen.
Tatsächlich?
Ja.
Wegen der Betrügereien an den Autos?
Ja, und weil dann auch jemand anders sagt, ich fange jetzt an, als junge Frau zu studieren, und jemand anders sagt, ey, du machst Maschinenbau, Fahrzeugtechnik? Komm.
Ist nicht gut auf der WG-Party?
Nee, genau. Dagegen, wenn dann sagt, ich mache Kreislaufwirtschaft oder erneuerbare Energien, cool. Also Green Technologies, alles, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Aber auch so ein Ansatz von mehr Bewertung und komplexe Systeme, also der Zusammenhang zwischen Wasser, Energie und Materialien. Das sind Studiengänge, die jetzt besonders gut ankommen. Und wir haben ja 2 Klientels. Ne? Wir haben die Studierenden, die wir zu uns bringen müssen. Und wir haben die Unternehmen, die ja dann die Studierenden oder unsere Graduierten, unsere Absolventinnen aufnehmen müssen. Also haben wir immer 2 Anspruchsgruppen, die an uns sagen, was denn richtig ist oder was jetzt gebraucht wird. Und wir sind natürlich auch, die Professorinnenschaft ist auch durchaus sehr selbstbewusst und sagt, wir wissen eigentlich schon genau, was gebraucht wird.
Sagen wir mal Reinhard Schneider, was wird denn da gebraucht? Also im Moment hat man ja eher das Gefühl, dass der Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Klimafreundlichkeit, zur Ressourcenschonung eher ein wenig stoppt. Ja, wir hatten gerade Air New Zealand, die gesagt haben, die 2030er-Ziele können wir doch nicht einhalten. Es gibt nicht genug andere alternative Treibstoffe. Wie schätzen Sie die Perspektiven ein für junge Leute, die diese Studiengänge belegen? Und was müssen die eigentlich können?
Ich denke schon, dass das ein Studiengang ist, der sehr viel Zukunft haben wird. Die große Frage ist die Zeitschiene. Ein Hindernis, dass es derzeit schon noch ein größerer Hype werden könnte, ist aus meiner Wahrnehmung eine gewisse Scheu in der Wissenschaft und auch bei Studierenden und leider auch in der Gesellschaft, sich den Mut zu nehmen, qualifizierte Bewertungen durchzuführen und sich darauf einzulassen. Das heißt, in der Wissenschaft gibt es ja Gott sei Dank ein Instrumentarium, das diese Bewertungen, wie Sie es auch angesprochen haben, qualifiziert ermöglicht. Das heißt, nicht meinungsgetrieben, sondern empirisch, wissenschaftlich, ne, durch Thesenüberprüfung abgesichert nach bestem Erkenntnisstand. Auch wenn es nicht die absolute Perfektion bis zu dem letzten halben Prozent der Aufklärung braucht, um eine gewisse Bewertung dann schon machen zu können. Auf der anderen Seite gibt es so einen gewissen politischen Trend, den ich so beobachte, sich nicht zu sehr auf einzelne Festlegungen einzulassen und zu sagen, wir müssen zum Beispiel, wenn überhaupt eine ökologische Transformation halt notwendig ist, das Technologie offen machen. Ja? Das heißt, keine Technologie darf diskriminiert werden, sonst wäre es ja nicht offen. Aber eine Sortierung der Technologien auch nach gewissen Bewertungsschemata, das ist dann zu kompliziert und da warten wir erst einmal. Und außerdem ist ja immer die Frage, aus welcher Quelle tendenziösen, wer macht denn das, wer hat denn da welche Grundmeinung oder welchen Interessenhintergrund, der vielleicht da Einfluss bietet. Deswegen zählen die erstmal alle gleich.
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Zumindest vermeintlich alle gleich. Und natürlich klassisches Beispiel bei uns ist, wie gehen wir mit Plastik um, Thema, was viele halt kennen und was so Steckenpferd auch von uns ist. Das heißt, wenn das Rohölplastik, das Einwegplastik schädlich ist und genauso viel Emissionen, CO2 verursacht wie der gesamte weltweite Flugverkehr, wie könnte man es besser machen? Wie sieht das mit der Kreislaufführung aus? Gibt es viele Technologien für Kreislaufführung? Es gibt auch andere Technologievergleiche vorher, da ging es um Bioplastik und so weiter. Ist das gut oder nicht? Aber allein schon bei so einer Fragestellung am Ende, wenn wir schon Recycling machen wollen, was nehmen wir denn für Technologien dazu? Und da ist es dann schon so, dass dieser Sortierschritt tatsächlich von einer interessensmäßig unabhängigen Instanz vorgenommen werden sollte. Und das ist eben die Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft verdient jetzt nicht per se mehr daran, wenn man jetzt die eine Technologie gegenüber der anderen bevorzugt, sondern es geht um den Erkenntnisgewinn, um die Plausibilität, um die Logik, um die Empirik. Und diese Sortierungen, um zu sagen, okay, wenn man die ganzen Technologien mal vergleichen will, dann gibt es gewisse Vor- und Nachteile und die dürfen auch benannt werden. Und da muss man auch darüber diskutieren, weil die sind nicht alle gleich. Und das bedeutet auch keine Diskriminierung, sondern das heißt eine Differenzierung. Diesen Mut muss man haben, sich auf sowas einzulassen und dann auch darüber öffentlich zu sprechen, weil das führt auch zu gewissen Bewertungen, zu sagen, okay, wenn du dich für das entscheidest, dann hast du die und die Vorteile, aber und die Nachteile und die stehen in dem und dem Verhältnis zueinander, gemessen an Emissionen, gemessen an Umweltkonsequenzen. Und darüber zu diskutieren, würde natürlich wesentlich mehr bringen, auch in der Lobbyarbeit, als dass, wenn jeder Lobbyist quasi seinen Wissenschaftler so ein bisschen an der Hand hat, der da eine Studie gemacht hat, die dann ein bisschen einseitig reportet. Gibt es leider auch, Gott sei Dank haben wir gerade in Deutschland auch noch eine erhebliche unabhängige Wissenschaft, aber dass die sich auch einlässt auf die Sortierschritte, gerade bei den drängenden aktuellen politischen Entscheidungsthemen. Welche Technologie nehmen wir für Mobilität? Ja, oder ist synthetisches Benzin wirklich eine Lösung für die Umwelt? Oder was machen wir mit dem Plastik? Das würde ich mir noch mehr wünschen, weil diese Einlassung, auch diese Festlegung für die Mitarbeiter, wenn sie dann zu uns kommt, auch eine Notwendigkeit ist, dass man sich festlegt, dass man sich einlässt auf eine Bewertung, die qualifiziert ist, aber dann für das Thema sich auch engagiert, ein Stück weit brennt, anstatt zu sagen, ist doch irgendwie alles gleich und ist mir auch fast ein bisschen egal.
Also das würde ich jetzt, ja, weit natürlich von der Wissenschaft davon, wir sind relativ komplex und die Zusammenhänge sind immer sehr komplex und die werden aus den wissenschaftlichen Ergebnissen oft sehr komplex dargestellt. Bin ich mit Ihnen d'accord? Das ist nichts, was ich in der Politik direkt verwenden kann. Aber wir sind durchaus auch, man verdient übrigens ganz gut, wenn man Gutachten herstellt für Industrie. Und es ist natürlich immer eine Geldfrage auch. Aber was wir vor allen Dingen machen wollen, ist, dass wir gehört werden. Und da sind wir in verschiedenen Gremien jetzt ja auch Gott sei Dank gefragt. Nach Corona war erst noch eine Welle, dass die Wissenschaft plötzlich eine Rolle spielte, dann leider ganz schnell wieder zurückgedrängt wurde. Follow, dann war es wieder zu unschön oder zu hart. Es tat zu sehr weh. Und das tut es jetzt, wenn die Wissenschaft sich zusammentut, kommen Ergebnisse raus, die auch sehr stringent sind. Wir diskriminieren nicht, sondern wir bewerten und es ist faktenbasiert, dann eine Entscheidungsgrundlage, die oft wehtut der Politik, der Industrie, so dass da auch so ein bisschen ist, ich finde es klasse, dass Sie das einfordern und wir sind gerne bereit, das zu geben. Es muss dann eben auch der Raum da sein. Also, und dann muss man auch zuhören können, wenn es dann unangenehm ist. Ich glaube, Sie brauchen da keine Angst vor zu haben, aber andere müssen durchaus davor Angst haben. Aber diese faktenbasierte, dass die ganze Wissenschaft zieht sich zusammen und sagt, wir müssen weg von diesen Wissenschaften, die Wahrheiten, die man interpretieren kann. Wir haben Fakten und auf der Basis muss entschieden werden.
Und wie sehr behindert Ihre Arbeit dieser Begriff der Technologieoffenheit? Den mögen Sie ja offenbar nicht so sehr.
Ja, bei uns ist das, also wir sind natürlich, es gibt ja verschiedene Ansätze und es gibt dann auch verschiedene Ergebnisse daraus und es wird immer eine Technologie in den bestimmten Bedingungen geben, die einfach am vorteilhaftesten ist. Und das muss man auch offen sagen. Und wenn man dann immer was aus der Schublade noch holt, was vielleicht mal was werden könnte, dann soll das irgendwo in den Grundlagen nochmal weiter erforscht werden, bis es dann soweit ist. Aber man muss natürlich jetzt auch sagen, was können wir jetzt machen? Was ist jetzt die Lösung? Und wo haben wir jetzt den größten gesellschaftlichen Vorteil? Ich würde gar nicht sagen nur ökologischen, sondern gesellschaftlichen Vorteil, weil das ist ja auch etwas, was wieder auf die Gesellschaft zurückkommt. Und da können wir eine Meinung zu beziehen und tun wir auch. Ja.
Sie unterschätzen die Wissenschaft.
Nicht unbedingt. Also ich bin sehr froh, dass es diesen Teil der Wissenschaft noch und auch in durchaus beachtlicher Stärke in Deutschland gibt. Der Share of Voice in der öffentlichen Debatte, da müssen wir natürlich noch drüber reden. Da wünsche ich mir natürlich noch eine höhere Gewichtung. Und auch zu diesem Reiz, also für mich Reizbegriff Technologieoffenheit, muss man vielleicht erläutern. Ich bin natürlich nicht per se gegen Technologieoffenheit, das wäre sehr unsinnig, aber der Begriff wird meines Erachtens missbraucht, dahingehend, dass man sagt, wenn man eine rollierende Technologieoffenheit einfordert, auch wenn eigentlich schon Signale der unabhängigen Wissenschaft kommen, um zu sagen, ey, derzeit und auf absehbarer Zeit gibt es ganz klare Fakten, die manche Technologien bevorzugen gegenüber anderen und sagt, ja, davon wollen wir aber nichts wissen, weil vielleicht fällt uns ja irgendwo morgen noch ein, wie wir die Kernfusion irgendwie die kalte hinkriegen und dann fällt irgendwie nachhaltige Energie vom Himmel oder was auch immer, ist jetzt ein bisschen polemisch das Beispiel, gebe ich zu, aber es muss phasengerecht sein. Das heißt, am Anfang, ja, muss man alle Technologien mal in das Bewertungsschema reinnehmen, schauen, wir vergleichen die mal, wir sortieren die. Aber wenn sich dann die faktenbasierten Erkenntnisse bilden, muss man sich trauen, die Aussagen daraus auch in die Diskussion einzubringen, zu sagen, derzeit, wenn wir drängende Probleme haben, macht es mehr Sinn, Technologie A und B zu verwenden, und zwar jetzt schon, weil sie zur Verfügung steht, anstatt erstmal nichts zu machen, weil man denkt, naja, vielleicht Technologie XYZ kennen wir noch nicht so genau und vielleicht wird da irgendwann noch was draus und bis dahin bleiben wir erstmal unentschlossen.
Deutschland ist ja so ein Land der bodenständigen Tüftler. Wir wollen gerne die 120-prozentige Lösung. Kann man das lehren, dass man auch schon mit einer 95-Prozent-Lösung rausgehen kann in die Öffentlichkeit und sich auch mit der zufrieden geben kann als Wissenschaftlerin?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil wir natürlich glauben, dass wenn wir was rausgeben, dann muss das so sicher sein, dass wir auch jede Frage danach beantworten können. Und das Marketing in der Wissenschaft, da gebe ich Ihnen absolut recht, das ist verbesserungsbedürftig. Auch dieser Anspruch, dass das, was ich in der Universität mache, das ist jetzt so eine große Diskussion, wir werden ja öffentlich gefördert, dass wir es auch an die Gesellschaft zurückgeben und das proaktiv tun. Also nicht nur, wenn uns endlich mal jemand fragt oder einlädt, hier auf der Couch zu sitzen, sondern auch proaktiv, dass wir rausgehen und sagen, da ist jetzt was, was wir wissen und was wir teilen müssen mit der Gesellschaft. Also da bin ich absolut bei Ihnen, dass wir da mehr rausbringen müssen. Und wir versuchen es natürlich bei den Studierenden, diese kritische Haltung. Wir haben ja genug erlebt, dass Technologieentwicklung, alle dachten, das ist es. Und dann merken wir plötzlich, das ist es nicht. Das Material ist es nicht. Nachhaltig nutzbar, das bringt uns Schaden. Wir müssen also rechtzeitig darüber nachdenken. Und da gehen wir jetzt heute ganz andere Wege. Also wir gehen jetzt davon aus, dass wir gesellschaftliche Challenges haben. Und da ist Klimaschutz, Materialknappheit eine Fragestellung. Und die vermitteln wir den Studierenden und geben denen dann den Freiraum, dafür Lösungen zu entwickeln. Und das ist ein großer Teil des Curriculums. Das heißt, es wird nicht nur gepaukt, sondern
Klausuren gibt es nicht?
Doch, gibt es auch noch. Aber es wird ganz groß Raum gelassen, ein Problem zu bearbeiten, eine Lösung zu finden und dann zu merken, als Studierende, dazu brauche ich jetzt mechanische Grundlagen oder dazu brauche ich chemische Grundlagen, weil sonst kann ich ja nicht mitreden und keine Lösung anbieten. Stellt uns vor Herausforderungen, weil wir plötzlich dann immer so individuell das Wissen beibringen müssen. Aber ist genau so eine Idee, Haltung zu vermitteln. Plus der Idee, dass natürlich ökologische Bewertungen wie Life Cycle Assessments zu jedem Studium dazugehören. Und wir auch eigentlich uns weit davon weghalten, die Technologie zu diskriminieren. Aber die Bewertungen geben dann ein Ergebnis. Und das wird natürlich diskutiert. Und dann kommt man auch zu einer ganz klaren Aussage und sagt, okay, hier ist irgendwas, was gut sein könnte. Aber wir haben es auch noch nicht. Und wir haben auch noch nicht die vollen Konsequenzen davon. Hier ist etwas, was wir gut bewerten können. 3 Möglichkeiten. Und da können wir sagen, was die beste unter den Bedingungen ist, die wir jetzt haben.
3 Möglichkeiten, das wäre schon in Ihrem Sinne? Oder würden Sie sagen, das ist doch noch nicht ganz klar genug?
3 Möglichkeiten auszuwählen ist wesentlich besser, als zu sagen, wir wollen einfach nochmal umschauen, ob es irgendwann irgendwie nochmal was viel Besseres gibt. Weil in der politischen Debatte merke ich, dass viele beeinflusst werden von Lobby-Input, der einfach Hoffnungen weckt auf Verfahren, die bisher noch sehr wenig eine Tauglichkeit bewiesen haben. Und dann denke ich immer, wie kann das eigentlich sein? Und dann hat man so das Gefühl, allein das schöne Wunschdenken ist manchmal so attraktiv, auch für die Politik, dass der faktenbasierte Bewertungshintergrund dann eigentlich kaum jemand mehr interessiert. So nach dem Motto, wäre es nicht schön, wenn wir das alles
könnte doch
mit einem Verfahren zusammenschmeißen, also alle Plastiksorten zusammenschmeißen könnten und mit einem Verfahren alles recyceln könnten. Und dann in einer Top-Qualität. Und dann, wenn man nur lange genug ein Wunschszenario beschreibt, ist es gar nicht mehr so wichtig, noch zu verargumentieren, wie gut das am Ende machbar ist, sondern einfach zu sagen, ja, wir müssen doch einfach den Mut haben und den Glauben, einfach mal uns dahin zu bewegen. Und wenn es halt in den nächsten 2 Jahren noch nicht ist, dann halt in den übernächsten 2 Jahren. Und wenn man das ganze Spiel dann aber mal über, ich weiß nicht, 24 Jahre mal beobachtet, dann merkt man, da wird manches auch irgendwo vertagt auf den, wie heißt das so schön, den Sankt-Nimmerleins-Tag, weil die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja.
Und diese Zeit hat der Planet eigentlich, ja, ist ein bisschen abgedroschen, aber die hat er tatsächlich nicht mehr, wenn nicht vorher die Lebensbedingungen dann schon eine Veränderung erfahren sollen, die auch wirtschaftlich übrigens ganz andere Dimensionen von Kosten erzeugen werden. Und die auch nicht so viel Spaß machen für alle, die die Natur genießen möchten. Und dann denke ich immer, warum nimmt man nicht die Bewertungsergebnisse, die jetzt schon da sind? Das Problem dabei ist, dass das auch, wie Sie selber gesagt haben, manchmal unangenehme Wahrheiten sind, die große Investitionen erfordern würden. Und die rentieren sich nicht innerhalb einer Legislatur. Und dann wird man vielleicht nicht wiedergewählt, wenn man erstmal in der Phase ist, wo viel Geld reinkommen muss, aber man noch nicht sieht, was dann rauskommt. Und deswegen ist das Prinzip Hoffnung immer billiger.
Sie haben sich viel damit beschäftigt. Sie haben auch ein Buch dazu geschrieben, die Ablenkungsfalle. Was passiert da mit den Kolleginnen und Kollegen von Ihnen aus der Wissenschaft, die solche, wie sagen wir, Verzögerungstendenzen mitmachen?
Also es ist eigentlich ein ganz spannender Aspekt. Bisher war der Wissenschaft immer vorgeworfen, es dauert so lange.
Mhm.
Und wenn wir was wirklich gründlich machen, dann dauert es eben auch 5 Jahre. Also mindestens in diesem. Im Moment habe ich mir den Eindruck, so wie Sie das ja auch sagen, dass es Verzögerungstaktik durchaus auch von Industrie und Politik gibt. Wir wissen alle, 2050 war jetzt mal so als Datum gesagt, irgendwas müssen wir bis dahin gelöst haben. Und wir stehen jetzt da mit unseren Fakten und sagen, jetzt entscheidet mal. Macht mal. Und dann kommt ein Instrument hier und dann müssen wir das vielleicht noch, können wir das vielleicht regeln. Da steht die Wissenschaft jetzt plötzlich. Das ist
irgendwie. Mach mal schneller.
Ja, wir haben geliefert und wir können liefern. Und jetzt will es auch wieder keiner hören, weil es dann eben genauso solche Ideen, die noch kommen, die auch kommen sollen, aber im Moment nicht blockieren sollen, was wir jetzt schon machen könnten.
Wie frustrierend ist das als Wissenschaftlerin, wenn man immer wieder etwas versucht zu vermitteln und dann aber doch der Dreh nicht kommt?
Ja, es ist nicht frustrierend, es ist unsere Aufgabe und es ist genau das, was uns antreibt. Ne, weil wir denken, wir sind davon überzeugt, wir brennen dafür und wir glauben, das geht und dann müssen wir das hinkriegen. Und inzwischen sind wir auch so weit, dass wir lernen, wir müssen einfach besser reden darüber. Wir müssen uns lauter machen. Wir haben Gott sei Dank den einen oder anderen wissenschaftlichen Beirat, der auch in der Gesellschaft und in der Politik aufgenommen wird. Immer mit diesem tut manchmal weh. Und dann dürfen wir weitermachen, aber erstmal nicht so laut. Insofern ist das, es frustriert nicht, sondern es ist...
Wie lernt man das im Studium, sich Gehör verschaffen, dran zu bleiben, auch zu sehen, da arbeitet auch eine Lobby und es gibt eine Verflechtung, die Sie beschreiben, zwischen Wirtschaft und Politik. Wie kann man das Leuten, jungen Menschen mitgeben auf den Weg?
Ja, durch deutlich mehr Interdisziplinarität. Also so, dass eben über diese Challenges, über gesellschaftliche Gruppen, die wir auch einbinden, auch Industrie, einbinden in die Studien, dass man so merkt, ey, das ist ein bisschen mehr als nur meine Rechnung, sondern das wird vielleicht gar nicht verstanden, weil es zu komplex ist, oder es wird nicht gehört werden wollen, dann muss ich auch damit umgehen können und es trotzdem überzeugend rüberbringen oder mir eine Methodik erarbeiten, dass es gehört wird. Und das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist für uns und bis zur Transdisziplinarität. Wir haben jetzt den Ansatz digitale Journalismus ist bei uns ein Bereich, den wir mit einer technischen Universität unterbringen, um in die Kommunikation zu gehen. Die ist jetzt in der Regel digital, also müssen wir sehen, wie können wir unsere Ergebnisse da reinbringen und wie können wir auch mit Shitstorms arbeiten. Eine Wissenschaftlerin ist normalerweise nicht dem ausgesetzt, was von außen kommt, aber es wird ja immer massiver.
Mittlerweile schon, ja.
Und auch die Studierenden kommen damit an, ne?
Überfordert das nicht viele auch? Da muss man ja immer noch mehr dazu lernen.
Ja, das ist natürlich in der DNA, glaube ich, in der Wissenschaft schon drin. Wir wollen ja die ganze Zeit lernen. Also für uns ist das nicht, dass jeder sich damit auseinandersetzen will, aber es ginge. Wir sind wahrscheinlich mehr gefordert davon, dass die Studierenden sich weiterentwickeln und andere Ansprüche stellen. Und die sitzen ja direkt bei uns. Die konfrontieren uns ja damit.
Wie ist das dann bei Ihnen im Unternehmen, Reinhard Schneider? Also da wird ja wahnsinnig viel bei Ihnen erforscht, entwickelt. Da ist es ja auch so, dass viel noch gar nicht die 100% Lösung sein kann, sondern, wie die Amerikaner sagen, on the fly dann entwickelt wird. Nämlich man muss mal sehen, bisschen Trial-and-Error-Prinzip. Ist das in so einem Unternehmen dann möglich und welche Fähigkeiten braucht man dafür? Man muss dann ja immer weitermachen. Man muss auch mal aushalten, dass der Chef sagt, ey, Leute, was macht ihr denn da für Quatsch? Fangt nochmal von vorne an.
Also ich bin froh, dass wir gerade als jetzt nicht kurzfristig optimierungsgetriebenes Familienunternehmen, also nicht als kurzfristig optimierungsgezwungenes Großkonzern, weil wir dann irgendwo wieder eine Verbesserung im Quartalsergebnis vorzeigen müssen, das so machen können, dass man nach einem unternehmerisch ausgerichteten Mindestsicherheitsanspruch Entscheidungen fällen kann. Das heißt, man muss damit leben, dass gewisse Restrisiken nie ganz ausgeschlossen werden können. Aber man muss sich ein Know-how, eine Sicherheit, ein Verständnis der Technologie erarbeiten, auf die man sich dann dauerhaft einlassen möchte, die einen nachts ausreichend oft gut schlafen lässt.
Ausreichend oft?
Ausreichend, gar nicht ausreichend. Ich tue das mal vorsichtig formulieren. Das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie als Hasardeur irgendwie denkt, ich mache das mal so als Spielernatur, als Zocker und hoffe mal irgendwie Glück zu haben. Aber man braucht jetzt nicht die letzte Beamtensicherheit, um es mal ein bisschen provokativ auszudrücken, dass die letzten Restpromille, Restrisiko auch weg sind, sondern man muss wissen, Zeit spielt in der Wirtschaft eine entscheidende Rolle. Das heißt, wenn ich mich entscheiden kann zu einem Zeitpunkt, in dem ich noch 5% Restrisiko zwar habe, mich falsch zu entscheiden, aber es 2 Jahre früher mache als andere, dann ist der Zeitfaktor viel wesentlicher als die 10 oder 5%. Das ist in der Wissenschaft so ein bisschen anders. Ja. Da meint man mehr Zeit zu haben und man hat ja auch mehr Zeit, weil die Konkurrenz halt, die gibt's natürlich auch, indem andere Wissenschaftler das entdecken können, aber es ist halt nicht so brutal in den Auswirkungen wie in der Wirtschaft. So, und trotzdem rechtzeitig sich auf die richtigen Technologien einzulassen, ohne als Hasardeur alles in Frage zu stellen, das geht aus meiner Überzeugung nur, indem man richtige Kooperationen bildet. Das heißt, man kann nicht irgendwie selber meinen, man weiß alles besser und kann sekundäre Recherche im Internet führen, sondern man muss wirklich qualifizierte Verbindungen schaffen zu Forschungsinstituten, wie wir das ja auch bei unseren Entwicklungen schon sehr intensiv gemacht haben, die übrigens dann auch lernen, dass sie in der Kooperation mit einem Mittelständler die Vermarktbarkeit ihrer Grundlagenforschungsergebnissen sehr viel schneller auch in Erfahrung bringen kann, als wenn sie zu einem Großkonzern gehen, der auch dann erstmal durch 27 Gremien dann irgendwie 5 Jahre braucht, um zu wissen, was er überhaupt möchte. Also diese Kooperationen mit Forschungsinstituten, aber dann auch Vernetzung mit anderen Unternehmen, die ähnliche Ambitionen haben, echte Technologiefortschritte in Richtung Ökologie umsetzen zu wollen, auch wenn sie andersartig sind, auch wenn es länger dauert, bis dann die Früchte kommen. Weil gerade wenn man lange warten muss auf die Früchte, ist es wichtig, sich rechtzeitig dafür zu entscheiden, diesen Weg zu gehen, bevor einem dann nachher irgendwie das letzte Geld ausgeht, ja, bevor dann der Return kommt. Also es ist eine Frage der ausreichenden zügigen Qualifizierung des eigenen Urteils durch kluge Vernetzung und Überprüfung der eigenen Vorstellungen und Verdachte, die man schon hat, dass es dieses oder jenes sein kann. Also man muss quasi, auch wenn man ein Bauchgefühl hat, Wege finden, das wissenschaftlich durch weitere Meinung sehr schnell wieder verwerfen zu können oder bestätigen zu können. Und dann hilft es, auf mehrere Quellen zurückgreifen zu können von Institutionen, die aber ähnlich progressives Interesse haben, auch wirklich ökologisch vorankommen zu wollen. Und wenn man dieses Netzwerk gefunden hat, geht das ganz gut.
Was verstehen Sie unter einem klugen Netzwerk mit den Unternehmen? Rufen die Unternehmen bei Ihnen auch an oder rufen Sie Unternehmen an? Wie funktioniert das?
Auch das läuft so in Wellen. Also so im letzten Jahrhundert haben wir sehr viel für uns geforscht, gerade auch so in diesen ganzen Nachhaltigkeitsfragen. Dann kam über so in den 2010er bis 20er Jahren, da war plötzlich also ein Riesenthema, so mit der Verschmutzung der Meere, mit der gesellschaftlichen Aufbruch, mit dem Widerstand, der auf der Straße plötzlich war, dass wir da die Tür nicht zuhalten konnten vor Industrie, die dann interessiert war, wann gibt's eine Lösung, wie können wir das lösen. Jetzt kamen dann andere Krisen auf der Welt, die das dann wieder zurückdrängen. Aber ich glaube, dass die Netzwerke genau so wichtig sind und wir natürlich auch die Challenges, also die Fragestellungen aufnehmen wollen und müssen. Und dass wir uns da ja auch, es macht ja sehr viel persönliche Befriedigung, wenn ich eine Problemstellung lösen kann. Insofern ist dieser Austausch immens. Was uns sehr enttäuscht in letzter Zeit ist oft, dass es auch in der Industrie so Wellen gibt. Mal ist es groß, dann kommen sie, dann macht man tolle Projekte, weiß, was geht, macht tolle Piloten. Wir haben so viel Pilotprojekte gerade für die Kreislaufwirtschaft in den letzten 10 Jahren gemacht, die alle zeigen, es geht.
Und dann passiert was?
Und dann ändert sich die Politik in den Unternehmen und es wird einfach fallen gelassen. Und man denkt so, ey, eben saß ich noch mit all euch zusammen, wir haben so gut diskutiert, wir haben so gute gemeinsame Ansätze gefunden und plötzlich ist es völlig unwichtig. Die Leute sind weg und die Themen sind komplett raus aus der Agenda der Industrie. Und das ist auch für Studierende natürlich unheimlich schwer, wenn ich sie dann überzeugen kann, lasst mal in der Industrie was machen. Dann kommen die hinterher wieder, ja, die wollten noch ein bisschen Greenwashing oder was auch immer und dann ist vorbei.
Und was machen die dann? Machen die dann ihr eigenes Ding, gründen Startups oder gehen die womöglich ins Ausland?
Also es gibt Gott sei Dank so eine 10%, die dann wirklich was Eigenes machen. Die sagen, machen wir es besser.
Was war besonders beeindruckend?
Na, bei uns ist natürlich in Hamburg Traceless ist eins von diesen jungen Unternehmen, die bio-based arbeiten wollten, die natürlich auch diese ganze raus aus der fossilen wirklich umsetzen wollen.
Die machen durch so Plastikalternativen, genau, aus Plastik. Rückständen, aus Pflanzenresten aus der Brauerei.
Genau, oder aus Stärkefabriken oder aus anderen Industrieprozessen. Super toller Ansatz. Und da gibt es auch noch mehr. Da gibt es Lignopur und verschiedene Unternehmen. Gott sei Dank viele frauengegründete, frauengetriebene. Also so dieses, ich will was machen, kommt im Moment ganz stark von Frauen auf. Die gibt es und das sind absolute Highlights. Und das freut uns natürlich und das beflügelt uns, das beflügelt diese Kooperation. Das ist auch so eine weitere Entwicklung, die geht. Es gibt welche, die sagen dann, dann ist es mir alles nicht so wichtig, da mache ich einen 9-to-5-Job. Die sind exzellent ausgebildet bei uns und wollen dann letzten Endes nur einen 9-to-5-Job haben, was sie dann nicht weiter interessiert. Dann ist es denen auch egal. Ins Ausland ist im Moment, wird nicht als besser angesehen von unseren Studierenden. Da ist Deutschland die Situation doch sehr gut. Wir kriegen allerdings sehr viele sehr engagierte Leute aus dem globalen und europäischen Ausland, die was wollen, die was lernen wollen und die auch dann was umsetzen wollen. Also da ist noch sehr viel mehr Feuer hinter. Aber es gibt überall diese und jene und wir haben tolle Ergebnisse auch von Leuten, die es dann selber besser machen wollen.
Aber Rainer Schneider, da steht ja eine Menge auf dem Spiel, ja, auch aus Wettbewerbsgründen. Wir sehen das in den USA. Da wird mit dem Inflation Reduction Act enorm in innovative, umweltfreundlichere Technologien investiert. Wir sehen das in China, die den Markt für Elektroautos aufrollen. Ist das nicht ein Argument, das man dann auch einbringen kann, wo sich sowohl die Politik als auch die Unternehmen selbst Gedanken machen müssen? Muss der Staat da jetzt irgendwie die Fachkräfte auch für solche Zukunftsfragen stärker fördern?
Ich bin fest überzeugt, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, der leider in Deutschland messbar im Argen liegt. In Deutschland ist es so, dass diese Verunsicherung, die natürlich auch viele Unternehmen erfassen muss, die am Ende keine Unterstützung kriegen für Technologien und Ideen, die aus der Sicht der unabhängigen Wissenschaft wirklich die zielführenden wären, sondern die sich einfach am Markt behaupten müssen und daran gemessen werden, wie weit sie auch kurzfristig Rendite steigern, über den normalen Börsenmechanismus, das, was eben Analysten dann bewerten jeweils, was sehr wenig weiterhin mit Nachhaltigkeit zu tun hat, weil auch die ganzen ESG-Systeme und CSRD-Bemühungen werden ja nicht so gewichtet, dass daran wirklich Unternehmen aufgewichtet werden, sondern es geht eben meistens noch in aller stärksten Maße um Finanzkennzahlen. Und dann kann es natürlich schon passieren, dass dort diese Beständigkeit, das Durchhaltewillen sehr leidet und man sagt, okay, dann tun wir halt das Wesentliche, selbst wenn man es schon meint, erkannt zu haben, verlassen zugunsten des Spektakulären. Warum? Weil das Spektakuläre lässt sich kurzfristiger vermarkten, weil Prinzip Hoffnung und geht dann Richtung Greenwashing-Versuche. Kann man jetzt sagen, ach, stellt euch vor, so und so. Marketingabteilung ist begeistert, PR auch. Es gibt Vorverkäufe, Handel zieht auch mit. Und was dann nachher kommt, wenn die wissenschaftliche Begründungsblase dann halt irgendwo platzt oder es letztlich keine Begründung gegeben hat, das sehen wir dann. Und wer weiß, vielleicht hat dann der Aufsichtsrat schon wieder andere Manager und CEOs eingesetzt, weil der Börsenkurs wieder einen Sprung gemacht hat in die falsche Richtung. Das halt sind Unwägbarkeiten, Unsichtbarkeiten, die eigentlich vom Staat aufgefangen werden könnten und sollten durch eine erkennbare Förderungs- und Incentivierungspolitik. Aber selbst bei den Aspekten, die schon offensichtlich schienen, so sehr, dass doch konkrete Maßnahmen zur Lenkung und Incentivierung in Koalitionsverträge reingeschrieben wurden, werden sie am Ende nicht umgesetzt, weil das Kurzfristige alles andere, das Strategische, wieder schlägt und dominiert. Und das ist in Deutschland leider besonders ausgeprägt. Das heißt, da, wo man meinte, okay, man hat sich endlich mal geeinigt, zum Beispiel in der Ampelregierung, auf eine Förderung des ökologisch besseren Umgangs mit einem Thema, was jeder kennt, Plastik, wird's nicht gemacht. Das heißt, von drei Förderungsinstrumenten, die alle im Koalitionsvertrag drinstehen, selbst wenn man eins schon angefangen hatte, wird's wieder eingestellt, weil man irgendwie sagt, ja, aber kurzfristig irgendwo und die Lobbyverbindungen und wer weiß und und es geht zum Teil noch nicht mal um Geld, sondern auch um das Ausweichen gegenüber kurzfristigen Lobbydruck, der dann erzeugt wird, weil einzelne Großunternehmen dann vielleicht Arbeitsplätze erst abbauen wollen, weil man sonst investieren müsste oder die nach China verlagern oder wie auch immer.
Könnte Kerstin Kuchta da eingreifen? Was würden Sie sagen?
Und da würde ich mir schon wünschen, wenn das so ein Moment wäre, wo er sagt, Moment, dann fragen wir doch mal die unabhängige Wissenschaft. Würde es wirklich was bringen und ab wann könnte es bringen, gewisse Dinge zu incentivieren, wie zum Beispiel, dass in USA systematisch gemacht wird? Instrument wurde genannt. Kommt es sonst wirklich so schlimm, wie manche Lobbyisten das sagen? Das wären Fragestellungen, die man wirklich sehr spannend mal ergebnisoffen, aber ohne Interessenhintergrund von der neutralen Wissenschaft analysiert und bewertet bekommen sollte.
Sie haben ganz cool, schön viele Hausaufgaben,
ja, ich krieg,
oder?
Ja, genau, ich kriege das hier jetzt alles aufgeladen.
Genau.
Aber wir würden natürlich auch gerne unseren, also wir wollen unseren Beitrag dazu leisten und wir sind auch, wir werden auch lauter. Also das ist in diesen Fragestellungen, gerade wenn es sich so zusammen steigert, dass wir sagen, wir müssen jetzt langsam mal, der Druck wird so groß, dass dieser Knoten platzt und dass wir ins Tun kommen und nicht nur ins Reden darüber und dass wir da auch den Studierenden so eine Haltung mitgeben können, die mich so begeistert, dass man wirklich was tun will, weil man meint, das muss jetzt in die Richtung gehen, also in nachhaltige Richtung und in die Erhaltung davon. Und wir werden mehr und mehr gefragt. Und wir tun es auch und wir wollen es auch. Aber es ist, vielleicht muss man mal so eine gemeinsame Anstrengung aus der gesamten Gesellschaft der Republik machen und dann aber auch mit Ergebnissen leben können. Das ist immer so, dieses alle Seiten. Ne? Denn es wird natürlich auch Kompromisse geben, aber wir dürfen die nicht in die falsche Richtung schieben. Und wir müssen da auch hören, wo es einfach die Fakten sagen.
Dann kommen wir schon zur Abschlussrunde. Kerstin Kuchter, wie heißt der Job mit Zukunft?
Oh, der Job mit Zukunft heißt der heißt zuversichtlich, positiv die Welt gestalten wollen.
Wunderbar, ganz grundsätzliche Jobbeschreibung. Herzlichen Dank. Und Reinhard Schneider, was müssen diejenigen, die Zukunft gestalten wollen, unbedingt können? 2, 3 Punkte. Mehr geht nicht.
Sie müssen den Willen und die Bereitschaft haben, sich auf Dinge länger einzulassen, die es erfordern, dass man neugierig ist und viel dazu lernt. Aber dass man dann eben, und das gehört mit zur Einlassung, irgendwann mal sagt, okay, ich treffe meine Entscheidung, zu welcher Präferenz ich stehen kann, und gehe ja in die Umsetzung. Das heißt, jemand, der immer nur weiter neugierig bleibt, ohne auch dann mal zu sagen, ich habe den Punkt, wo ich sagen kann, jetzt will ich Verantwortung übernehmen, weil immer nur rollierende Neugier ist zwar liebenswert kindlich, ja, aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo man sagen kann, jetzt denke ich, habe ich eine qualifizierte Basis, um Verantwortung zu übernehmen. Und das ziehe ich auch durch und ich freue mich darauf, Verantwortung zu übernehmen, auch in einer Zeit, in der manche irgendwie sagen, Festlegungen kann man sowieso eigentlich kaum mehr machen, weil man sich damit vielleicht sogar positiv differenziert zu anderen und sagen, ich weiß, was ich will, ich habe eine qualifizierte Haltung in einem Umfeld, das mir die auch qualifiziert bestätigen kann mit eher Gleichgesinnten, und dann bleibe ich an diesem Strang, weil ich da wirklich was bewegen kann. Anstatt einfach dann zu sagen, ja, ich flatter mal wieder woanders hin und wechsle dann alle 2 Jahre. Also dieser Wille auch zu einer Bindung ist, glaube ich, im Sinne der qualifizierten Bindung ein ganz wesentlicher Punkt.
Im Grunde kann das jeder, oder? Jeder und jede.
Das kann man leicht annehmen, aber der Trend geht ja heutzutage eher in die Nichtfestlegung. Und die Frage ist immer, gibt es glaubwürdige Informationsquellen und vertrauenswürdige Informationsquellen, die einem diese Bindung und diese Festlegung erleichtern? Das eine können Unternehmen sein, die authentisch und geradlinig skandalfrei waren und frei von Widersprüchen arbeiten. Und das andere könnte eben gerade die Wissenschaft sein, weil sie eigentlich ein sehr neutrales Interesse, einfach nur des Erkenntnisgewinns hat, wenn man das Gefühl hat, da kommt auch am Ende was dabei raus und da wird auch was bewegt.
Vielen Dank, Reinhard Schneider. In jedem Fall lässt sich Zukunft machen. Ich glaube, das ist schon mal klar. Man braucht dafür aber wirklich auch eine Menge Fähigkeiten. Und Sie, Kerstin Kuchter, kümmern sich darum, dass sich junge Leute auf den Weg machen können. Sie, Reinhard Schneider, haben sich selbst schon auf den Weg gemacht und machen das dann im Team zusammen mit anderen, die sich auch auf den Weg machen wollen. Es gibt also diese Geschichten des Aufbruchs, die davon erzählen, dass sich durchaus etwas ändern lässt und dass man die Erderhitzung in den Griff kriegen kann, ja auch muss, den arg gebeutelten Planeten auch schonen muss. Das war der Talk, meine Damen und Herren, auf der roten Couch zu den Jobs der Zukunft. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ich sage Tschüss.
Talk auf der roten Couch, der Initiative Frosch Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de.